Mann, Alter, man merkt, dass ihr nicht, so wie ich, 5 verschiedene Podcasts auch noch macht. Ihr seid überhaupt nicht mehr drin im Game. So, können wir schnell. 3, 2, 1. Zwei Teenager tauschen im fernen Japan Körper, als 1000 Sterne auf sie einprasseln. Kann die Liebe Raum und Zeit überdauern, wenn man nur an sie glaubt? Diese Frage beantworten jetzt ein Asozialer im Körper von 4 Männern. Hallo und herzlich willkommen zum 178. Pankers. Ich bin Christian Eichler und hier sind Horst Lukas Diestel.
Hallo.
Malte Springer.
Hi.
Und Max Ole von Raison.
Hallo. Ja, ja, guten Tag.
Und wir sprechen natürlich über Makoto Shinkais Anime-Welterfolg, der in diesem Monat an 2 Tagen auch in Deutschland gelaufen ist. Mhm. Your Name. Ja, Leute, der Orkan Friederike zieht übers Land. Wir senden trotzdem weiter aus dem Auge des Sturms. Habt ihr zu Hause noch die Ziegel auf dem Dach?
Ich habe mir von Friederike keinen Strich durch die Rechnung machen lassen. Ich habe extra noch den Schlenker zum Lidl gemacht auf dem Weg nach Hause. Damit ich jetzt mein gediegenes Lübzer aus der Dose genießen kann während des Casts.
Ja, ich sag immer, ne, gibt kein schlechtes Wetter, gibt eine falsche Kleidung. Ich habe mir direkt einen Stahlhelm aufgesetzt und hatte eigentlich nichts weiter zu befürchten. Ich hätte mir trotzdem eine Hose anziehen können, also kalt war es ja trotzdem. Aber es ging. Ich bin zum Glück heil nach Hause gekommen.
Ja, ich sage immer, Regenschirm genommen und billig verreist. Ne? Ab Windstärke 8.
Ich habe vorhin on-air bei Detektor gesagt, dass ich finde, dass Friederike nicht so richtig nach einem Orkan klingt und mich dann gefragt, ob das sexistisch ist, wenn man das sagt. Ist es so oder ist es schon gut, heute sich diese Frage zu stellen?
Es ist absolut.
Das klingt nicht so richtig. Ist es nicht so ein richtiger
Orkan-Name?
Nein, es
ist absolut überhaupt kein Orkan-Name. Ich meine, Friederike ist ja etymologisch ist ja die Friedensreiche, ne? Und nichts könnte weniger nach einem zerstörerischen Orkan klingen als Friederike, meine Meinung.
Es gibt ja auch Männernamen, die jetzt nicht zu einem Orkan passen würden.
Zum Beispiel der türkische Name Orkan.
Zum Beispiel. Ja. Passt überhaupt nicht, finde ich.
Nee, also gegendert muss man darüber nicht denken. Ich finde, Margot wäre für mich ein 1er Orkan. Eigentlich Orkan Margot fegt die Stadt leer. Aber Friederike ist für mich so ein bisschen, weiß ich nicht, Vertretungslehrerin, Grundschule.
Oder drittes Semester irgendwie. Ethnologie.
Ja, ja. Ja. Hm.
Apropos Sexismus, ich habe mir überlegt, vielleicht könnte man jetzt hier jede Woche abstreichen, wer nicht mehr gerne gesehen ist und so Wetten abgeben, wer es nächste Woche ist. Diese Woche in Ungnade gefallen sind Aziz Ansari und James Franco, beide nach den Golden Globes. Was denkt ihr so nächste Woche? Bei wem kommt was Schwieriges raus?
Oh, das ist ein geiles Spiel.
Das ist ein bisschen wie 6 aus 49 irgendwie. Ne? Ja, Obwohl Aziz Ansari ist das ja ganz schön gebackfired.
Was ist da eigentlich, ne? Was ist da eigentlich passiert?
Genau. Also da hat sich ja dann die Stimmung jetzt gewandelt gegen das Movement so ein bisschen in diesem Fall.
Ja, also diese Seite Babe, die so ein bisschen wirkt, als wäre das auch einfach so Dr. Peng oder sowas. Ja. Leute, die einfach so ihr eigenes Online-Magazin gemacht haben. Ja, und dann, sie hatte wohl keine Lust drauf irgendwie, ne, rumzumachen, hat es dann trotzdem gemacht. Und dann ist jetzt so ein bisschen die Frage, ist das Consent oder nicht, ne? Und welche Grenze hat er überschritten und nicht? Und das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen Interpretations- und Diskussionsspielraum. Ist interessant, dass man sich über sowas jetzt öffentlich viele Gedanken macht. Aber da ist der Diskurs halt ganz gut, finde ich. Ist ein Diskurs, weil es nicht so ganz klar ist, glaube ich.
Ja, das ist schon wichtig, dass halt eben auch, ich meine, wenn du dich halt vor die Justiz ja auf Twitter stellst, dass dann eben Twitter auch manchmal sagt, ja gut, aber das war jetzt auch wirklich nichts. Also das erwartet man ja auch eigentlich so nicht. Normalerweise wird man ja sofort verurteilt, aber das ist ganz schön, dass sowas auch gibt. Aber ich, für nächste Woche, wen habe ich auf dem Zettel? Tom Hanks fände ich zumindest interessant, muss ich sagen.
Mhm. Der Eiche,
wer ist denn nominiert noch?
Sexuell findest du den interessant, oder was?
Ja, das auch. Ja.
Guillermo del Toro vielleicht. So ein dicker Nerd irgendwie. Ja. Vielleicht hat irgendwer ihm was anzulasten. So, weil er ist jetzt als er auch, hat er ja ordentlich abgesahnt bei den Golden Globes und von Oscar wird auch heiß gehandelt. Manchmal sind sie, also James Franco hatte ja gerade auch einen Globe gewonnen, dann kam das raus. Das ist mein Tipp. Nächste Woche Guillermo del Toro.
Vielleicht Tarantino, vielleicht.
Da habe ich auch schon überlegt. Ja. Ja. Wäre auch ein klarer Fall für mich eigentlich, von vornherein.
Kann ich mir auch vorstellen, das können wir dann nächste Woche auflösen. Was ich jetzt mit euch mal auflösen wollte, und ihr wisst bestimmt gar nicht mehr, dass es das mal gab, ist Flop oder Mega-Hit. Wir haben das damals mal gespielt einmal. Und zwar ist es schon länger her, da habe ich euch Filme vorgelesen, die in der Zukunft in die Kinos kommen würden und euch tippen lassen, ob das ein Flop wird, ob das ein Hit wird, Mega-Hit oder Mittel haben wir dann noch so eingeführt. Und ich habe mir vorhin tatsächlich jetzt vor diesem Cast mal so ein paar bei Box Office Mojo und sonst was die Zahlen angeguckt. Was ist denn genau ein Flop? Muss der Film, der muss schon ein bisschen mehr Geld machen, als er gekostet hat, damit der, damit es Mittel ist, oder? Weil genau. Flop ist doch...
Flop ist, wenn er weniger einspielt, als er gekostet hat.
Okay, das ist aber fast bei gar keinem Film
also,
der Fall,
also,
oder?
Also, nee, ein Flop ist auch, wenn er genauso viel einspielt, wie er gekostet hat. Oder nur
aber
ein bisschen
domestic
mehr.
Oder weltweit ist die Frage.
Ja. Na, weltweit
ich glaube
nämlich,
Flop ist auch schon... Ich glaube, er muss er nicht auch domestic einfach so viel einspielen, wie er hatte, um so einen Erfolg zu sein?
Ja, das Ding ist, in den Kosten sind ja die PR-Kosten nicht mit drin. Und die sind... man munkelt ja bis zu einem Drittel nochmal oben drauf. Also bei manchen Filmen auf jeden Fall geht das schon in die zweistellige Millionenhöhe locker nochmal an PR-Kosten. Und deswegen, also wenn ein Film 80 Mille kostet, 80 Mille einspielt, ist es auf jeden Fall mega.
Also als ich im Asia-Restaurant gearbeitet habe, hat mein Chef gesagt, wenn du ein Produkt verkaufst, quasi das 1,50 kostet, also nee, das 1,50 in der Herstellung kostet, muss es 4,50 mindestens bepreist sein. Insofern ist es, glaube ich, bei Filmen nicht anders, würde ich denken. Also, ja, gut. Wenn du dafür nur 3,70 kriegst, ist ein Flop, den dann deine Nudelsuppe zum Beispiel.
Das 4,50 muss ein Film also mindestens einspielen.
Ja, richtig. Wenn er 1,50 gekostet hat, ja.
Ich gehe mal so ein paar Filme durch und dann sagt ihr eure Meinung dazu. Spider-Man Homecoming haben wir gesagt, ist ein Mega-Hit, war auch ein Mega-Hit. Planet der Affen haben wir gesagt, Mittel war, glaube ich, auch nicht, also nicht der größte Hit, nicht so erfolgreich wie der Teil davor. Dunkirk hat, ich habe hier nur so ganz einfach nur so Mega-Hit-Mittel auch so stehen. Also manchmal hat einer das gesagt, weiß nicht mehr was. Ab und zu steht dahinter mal so Horst oder Malte oder so. Also so ganz genau kann ich es nicht mehr aufdröseln. Ich bin kein wissenschaftliches Institut. Dunkirk haben wir gesagt, Mega-Hit, war auch echt ein großer Hit. Valerian haben wir gesagt, Flop und war auch ein Flop. Hat, glaube ich, hat aber, glaube ich, knapp sein Budget eingespielt auf jeden Fall. Der Emoji-Film, haben wir gesagt, Flop, war aber eher so Mittel, ist international ganz gut gelaufen. Atomic Blonde.
Ein Emoji-Film?
Ja. Hast du nicht mitbekommen, dieser, wo Patrick Stewart den Kackerhaufen spielt? Sei froh, Mann.
Das klingt wie eine Episode von Extra. Ja.
Atomic Blonde, haben wir gesagt, wird ein Flop. Ist mittelmäßig, weil der hat nur 10 Millionen gekostet, glaube ich, oder 20 Millionen. Also der war mega billig auf jeden Fall, dieser Film.
Ja.
Der Dunkle Turm, da steht Flop, dann Hit in Klammern Malte, dann Mittel und dann Eröffnung grandios, dann Flop in Klammern Horst. War ein Flop auf jeden Fall.
Okay.
Dunkle Turm. Könnt ihr euch an die Filme noch erinnern? Habt ihr davon
einen nicht
so
gesehen?
Im Kopf, Dunkirk, ne, haben wir besprochen auf jeden Fall.
Ja. Ich habe den Kingsman, Dunkle Turm ja gesehen auch. Den haben wir alle gesehen,
haben
wir auch
zusammen geguckt.
Stimmt, ja.
Das stimmt, ja. Kingsman The Golden Circle haben wir gesagt, das ist ein Hit, war eher so Mittel. Jumanji haben wir gesagt, Flop, Hit, Hit, war ein Hit.
War ein Mega-Hit.
Fucky Goethe 3 Hit. It, das will ich eigentlich sagen, ist eigentlich das Wichtigste. Bei S hat Malte gesagt, es wird der größte Flop des Jahres. Und dieser Film hat das Zehnfache seiner Kosten alleine in den USA eingespielt. Das ist, glaube ich, der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten.
Das lässt sich aus seinen Notizen gar nicht erschließen. Du bist kein
Institut. Größter Flop des Jahres in Klammern Malte.
Vielleicht hast du dir einfach aufgeschrieben, dass Malte für dich schon jetzt 2018 der größte Flop des Jahres ist.
Was soll da noch kommen? Tor 3, Hit, 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 Mittel steht da. Ein Hit. Saw 8 Jigsaw dachten wir, wird Flop, war dann aber Mittel, hat nämlich auch nur so 10 Millionen Euro, Dollar gekostet und dann 30 Millionen eingespielt. Also ich glaube, also so viel kriegen wir dann auch noch zusammen. Also vielleicht können wir Saw 9 einfach machen. Ich würde sagen, Leute kommen in so einen Raum rein, werden gefoltert und dann wird's eklig und dann kommen sie wieder raus. Und am Ende war es wer anders. Wäre es jetzt mein Plot, der mir einfällt.
Das Ende finde ich gut. Das ist so ein klassischer Twist.
Vier Filme haben wir noch. Star Wars 8, natürlich war der Mega-Hit. 50 Shades of Grey 3. Da hat einer von uns gesagt, nein, das wird wahrscheinlich Horst gewesen sein. Denke ich mal. Ja. Und Mittel war aber ein Hit. Justice League. Steht hier Mega-Hit, dann genau 2 Dollar. Das war, glaube ich, auch Horst.
Der hätte dann 6 Euro hätten und sie Flop. Da einspielen müssen.
Und der ist Domestic auf jeden Fall gefloppt. Der hat in den USA nicht so viel eingespielt, wie er gekostet hat. Weil ich glaube, der hat 250 Millionen eingespielt und 300 Millionen gekostet oder irgendwie so. Um diese CGI-Hölle da zu generieren. Und dann Mord im Orient Express haben wir gesagt, flop, 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 Mittel, war aber ein Hit. So, das ist jetzt auch mal von meiner Seele runter. Wir haben uns ganz gut geschlagen, würde ich sagen. Wir wissen eigentlich ganz gut, was los ist. Oder ich kann die Ergebnisse eh nicht so interpretieren, deswegen kann man es danach halt so drehen, als hätten wir das ganz gut gesagt.
In jedem Fall sind wir gut bei weggekommen. Das ist
ja. Gibt's schon Filme, auf die ihr euch in diesem Jahr freut?
Ich freue mich auf The Shape of Water natürlich von Del Toro. Jetzt, wo er ja auch so viel eingeheimst hat schon. Mhm. Und ich freue mich ein bisschen auf The Death of Stalin von Armando Iannucci. Das ist so eine Polit-Satire, die jetzt im März rauskommt. Soll wohl ganz geil sein.
Der Trailer heute gedroppt, ne, glaube ich.
Ich kann gut sein, ja. Ich hätte natürlich auf eine Pressevorführung gehen können. Zu wenig Zeit. Nee, aber das könnte ganz lustig werden. Der Typ hat da viele amerikanische, so auch Polit-Satire-Serien gemacht. Veep zum Beispiel, die ich ja auch sehr mochte. Ja, deswegen freue ich mich auf den Film.
Ich weiß nicht, ob das zählt, aber ich freue mich immer noch auf Wind River, weil ich den noch nicht geguckt habe. Und der kommt doch auch erst hier raus, oder? Darf man das noch sagen? Weiß ich.
Im März.
Ja. Genau, den machen wir dann noch in einer der nächsten Folgen einfach nochmal. Malten, ich habe den ja schon gesehen, schon mal eine Abschlussrunde drüber geredet, aber ja, auf jeden Fall. Kannst du dich auch drauf freuen, der wird dir mega gut gefallen, glaube ich.
Dann brauche ich nicht mehr gucken. Nee, ja, geil.
Was ich gar nicht checke, ist dieses ganze, oh gut, James Franco ist ja jetzt sowieso jetzt unten durch, aber ist diese ganze, The Room und The Disaster Artist. Ich habe dieses Meme auch nie verstanden. Diese I did not hit her, I did not. Ich weiß nicht, das ist irgendwie der schlechteste Film aller Zeiten, soll das sein, ne? Und dann haben die jetzt nochmal die Story dahinter gedreht. Ist das irgendwie interessant? Malte, du weißt es nicht.
Amerika Malte würde ich das mal erzählen. Das ist halt Amerika-Kult, aber so, das ist halt so, als würden Amerikaner über den neuen Helge Schneider-Film reden, glaube ich. Also das kannst du halt nicht checken, wenn du das nicht 10-mal geguckt hast und auf geilen Abenden mit deinen Freunden, als du 14 warst, diese Lines alle nochmal gesagt hast und hahaha. Ich glaube,
ja, weiß ich nicht.
Das lohnt sich nicht, das jetzt, da jetzt noch einzusteigen in diesen Kult-Hype und jetzt nochmal irgendwie, wir könnten ja einen Cast zu The Room und zu The Disaster Artist machen, aber ich würde eher sagen, Bogen drum.
Ja, das ist halt so eine, also ich habe tatsächlich mal einen anderen Film von dem Typen gesehen, der The Room gemacht hat. Die sind halt auch mega scheiße und man kann die halt nur ertragen, wenn man bereit ist, sich darüber lustig zu machen, wie schlecht diese Filme sind. Und die sind halt wirklich so schlecht, dass du es halt wirklich, du glaubst es kaum, was du da siehst. Aber der Typ meint es halt ernst und ist, glaube ich, auch nicht so ganz, hat nicht so ganz alle Tassen im Schrank und man fühlt sich, also ich fühle mich dabei immer so ein ganz bisschen schlecht, weil ich denke, okay, ich mache mich hier einfach über einen ja minder Bemittelten irgendwie lustig. Und aber irgendwer hat halt, irgendwann wurde dieser Film halt krass gehypt, so weil er halt wirklich so scheiße war. Und dass man da, und ja, gut, dass dann natürlich Hollywood zur Stelle ist, um jeden noch so winzigen Hype nochmal zu versuchen, zu Geld zu machen. Das wundert einen halt auch nicht. Aber so The Disaster Artist muss ich mir halt zu 0% angucken einfach.
Obwohl der ja wirklich gut sein soll, also auch unabhängig von The Room gut sein soll.
Ja, aber das kann mehr sein soll erzählen. Als
es ist ja kein Reshoot, es ist ja ein Film über den Film. Und immerhin gewinnt er einen Golden Globe. Ich meine, das ist ja auch mal irgendwas zumindest. Aber es lohnt sich halt nicht, den zu gucken, wenn du The Room nicht geguckt hast. Deswegen ist da so meine Logik, Finger weg.
Ja, das Einzige, was sich lohnt, ist, glaube ich, Animes zu gucken und deswegen sprechen wir jetzt über Your Name.
Sagst du mir noch deinen Namen? Ja, deinen Namen.
Wie bitte? Ich hab's gesagt.
Das hier einspeichern.
Was willst du?
Ins Telefon. Vielleicht kannst du kurz aufhören, Münzen in die Hier. Könntest du kurz warten, diese Münzen hier, die immer in diese China-Jukebox da zu schmeißen?
Naja, ich mach den nächsten Song schon an, ist kein Problem.
Aber ich brauche euch, sonst speichere ich das so ein. Das ist auch überhaupt kein Problem. Ne?
Ich verstehe nicht, was du sagst. Ich mach mal was Chilliges an, ja?
Puh.
Was wolltest du mich fragen?
Nee, lass. Ciao, ja.
Your Name ist ein Film von Makoto Shinkai. Der hat bereits einige bekannte Animes gemacht, unter anderem The Children Who Chase Lost Voices, 5 Centimeters Per Second, The Place Promised in Our Early Days und so ein Film, wo die da im Park sitzen, den ich gesehen habe. Mich nervt es super doll, dass japanische Filme auf der IMDb immer mit japanischen Namen angegeben sind. Deswegen hatte ich dann keinen Bock mehr bei dem Film. Also ich habe noch einen gesehen, der heißt Udareka no Manzanchini oder sowas. die Filme genau von Makoto Shinkai. Übrigens, Your Name kann man nicht lustig japanisch aussprechen, oder? Das ist ja eigentlich so ein bisschen mein Ding. Aber Your Name mo.
Vielleicht.
Die sehen alle sehr gut aus, finde ich, sind aber auch alle was für so kleine Schmalzmäuler, möchte ich mal sagen. Die triefen oft schon vor Melancholie und vor Romantik. und vor Lensflares und Sonnenuntergängen und Sonnenaufgängen und sternklaren Nächten. Your Name erzählt die Story von Taki und Mitsuha. Taki geht auf eine angesehene Oberschule in Tokio. Mitsuha geht auf eine Dorfschule in der weiteren Nähe von Tokio. Taki, der jobbt nebenher in so einem italienischen Restaurant, ist immer so ein bisschen gestresst, hängt mit seinen Kumpels im Café ab. Mitsuha wiederum träumt genau von diesem Leben eines Großstädters. Ihr Vater ist aber Bürgermeister von dem Kaff, in dem sie lebt, und ihre Oma irgendwie Tempelhexe oder sowas. Und deswegen ist sie quasi auch, würde ich sagen, Japan in Person. Strenger Vater, Pubertät, komische Religion, alles in einer Person drin. Eines Tages stellen aber beide dann fest, dass sie in ihren Träumen Tage im Körper des jeweils anderen verbringen können. Also eine, wie heißt das, Body-Switch-Comedy eigentlich, oder ein Drama sogar. Was dann zu allerlei Charme und Schelmerei führt. Und Your Name, einer der erfolgreichsten japanischen Filme in Japan und auch einer der erfolgreichsten Animes weltweit. Deswegen wollte ich den lange mal besprechen. Ist ja schon relativ alt, ist jetzt an zwei Tagen in Deutschland im Kino angelaufen. Länger her, dass wir ein Anime besprochen haben. Wie fandet ihr den?
Ich glaube, ich habe 80% der Animes, die ich in meinem Leben geguckt habe, für diesen Cast geguckt. Also es sind wirklich 5 oder so insgesamt. Das ist echt so ein Filmfeld, wo ich mich gar nicht drin auskenne, wo ich auch echt wenig Ambition habe, mich da weiterzubilden. Deswegen finde ich es ganz gut, dass ich das eben jetzt genau getan habe durch diesen Film. Obwohl ich so ein paar Sachen echt immer noch so befremdlich finde, so Stildinger. Also wie so Emotionen oder Reaktionen halt vermittelt werden, halt durch so eine Standbildgrimasse und so einen dazu passenden Sound, den die Person immer so... Oh. Ah. Das finde ich so strange. Und japanischen Emo-Pop braucht auch keiner, ist natürlich Geschmackssache. Diesen Film finde ich lobenswert wegen der Ambition. Es ist ja nicht nur so eine Teenager-Körpertausch-Pubertät-Romcom-Gedöns. Es geht da darüber hinaus, es ist ja durchaus relativ komplex, auch von der Erzählweise. Es wird hin und her gesprungen zwischen Zeitebenen. Verschiedene Orte, verschiedene Kulturen werden dargestellt. Und auch emotional ist das schon... Also intensiver, als man es von so einem Teenager-Film dann doch erwartet. Es ist jetzt nicht so mega fluffig süß, es ist durchaus auch sehr traurig und sehr intensiv. Ich fand es dann gegen Ende trotzdem anstrengend. Ich finde, der Film fasselt sich ganz ordentlich in seiner Zeit-Thematik irgendwie. Ja. Aber ja, was haltet ihr denn davon?
Ja, ich fand den okay so, aber es ist halt... Also man merkt halt schon so ein bisschen, also ich habe auch bis jetzt sehr wenige Animes gesehen, dass es halt eine andere Art und Weise ist, eine Geschichte zu erzählen, halt in so einem Anime, weil halt nicht irgendwie alles kausal irgendwie zusammenhängt und was weiß ich was. Man hat so das Gefühl, ganz viele Sachen, die passieren, sind sowieso nur metaphorisch zu sehen eigentlich. Und also es wird halt sowieso generell über eine viel metaphorische Art und Weise erzählt alles. Und so ein bisschen hatte ich dann schon teilweise das Gefühl, okay, es geht hier wirklich eigentlich überhaupt nicht darüber hinaus, über diese Liebesgeschichte, weil ich einfach dann irgendwann nicht mehr wusste, okay, ist das jetzt, passiert es jetzt gerade oder ist das nur sinnbildlich oder keine Ahnung, so, weil ich halt einfach auf meine westliche Art und Weise es gewohnt bin, Filme zu gucken und da einfach auch dann nicht weiß, wonach ich suchen soll. So, da habe ich, glaube ich, einfach zu wenig Übung in Animes.
Ja, das geht.
Insofern schwierig zu beurteilen.
Das geht mir ähnlich, weil ich das, du hast es ganz gut gesagt, ich gucke dann so einen Film dann doch sehr durch die westlich-pragmatische Brille und ich glaube, vieles ist mir dann, oder war mir diesem Film dann auch so zu blümerant und was war nur Beiwerk oder was war, sollte schön anzugucken, schön zum Reinfühlen sein und was sollte mich irgendwo hinführen oder mir irgendwas erklären. Ich habe mir noch mal im Nachhinein die Zusammenfassung bei Wikipedia durchgelesen und da ist mir dann aufgefallen, ja, ganz schön nervig und wack eigentlich auch so ein bisschen das Ganze, ne? Also, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie anstrengend. Für mich war das wirklich Kaugummi der Film. Die ganze Thematik, wir können jetzt hier seinen Körper tauschen, dann machen wir da irgendwelche Sachen und dann, so der Traum von vielleicht dem Schreiber, der das geschrieben hat, das mag ja vielleicht für ihn interessant gewesen sein. Ich fand es überhaupt nicht interessant, diese ganze Körpertauschgeschichte und was dann im Endeffekt dafür gemacht war, und was damit dann gemacht wurde. Ich habe hier konnte hier wenig Mehrwert für mich rausziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist echt scheiße.
Hast du eine Ahnung, warum? Warum dich das nicht, das Thema einfach oder einfach zu banal umgesetzt?
Ich glaube, mich interessiert das Thema wirklich nicht. Dieses, wie wär's denn da mal zu, also grundsätzlich kann man sagen, natürlich wär's mal interessant, im Körper einer Frau zu stecken, um mal zu sehen, wie man die Welt so wahrnimmt. Aber ich merke, wenn ich drüber spreche, das, ich glaube, diesen Gedanken habe ich einmal alle 3 Jahre. Kurz. Dann.
Ja, du sagst, hat dich nicht ganz gegriffen. Malte, du hast schon gesagt, der Film verhaspelt sich. Horst, du meintest so ein bisschen, vielleicht ist es auch einfach so eine andere Erzählweise, die wir durch unseren Blick nicht so ganz vielleicht nachvollziehen können. Was ich ein bisschen seltsam finde, mal manchmal in Animes, ist, dass es am Ende kommt immer so zum großen Gewichse in Raum und Zeit, das dann irgendwie alles lösen muss. Ich weiß nicht, ob das Deus Ex Machina ist, aber ich glaube, am krassesten ist es bei Akira, wo dann der Arm explodiert und die Welt und dann ist die Menschheit nur noch ein Sandkorn oder sowas. Und da ist es bei Dragon Ball, kommt die Genki-Dama und alle Menschen der Welt müssen nochmal richtig geil irgendwie abspritzen, damit dann am Ende der Riesenball geworfen werden kann. Und hier denkt der Film sich halt auch irgendwann so, ja, fuck it, dann ist jetzt halt Raum und Zeit. Wir sind auf dem Vulkan und wir lieben uns. Und das ist jetzt die Liebe. Kannst du es auch spüren, Makoto? Da kommen die Sternschnuppen. So, das ist halt so ein bisschen, ja, ein bisschen schade, finde ich, weil man da schon dann so richtig drin sein muss und das richtig abkaufen muss. Und ich glaube so ein bisschen, das ist ein Film für eine neue Generation von Leuten, die vielleicht jetzt Animes entdecken und irgendwie merken, dass hier schon mehr passiert als in so einem Hani und Nani, Bibi und Tina, deutschen Liebesfilm, den es vielleicht gibt. Ich finde, der Film ist auch sehr ambitioniert, aber ich bin da natürlich schon ein Fan davon, wenn mir Regeln, das haben wir schon auch schon oft gesagt, aber man wiederholt sich einfach auch nach 1000 Podcasts, wenn es ein Fantasy- oder ein Sci-Fi-Universum gibt oder magischen Realismus meinetwegen, den man hier hat, dann ist es halt trotzdem cool, wenn es da bestimmte Regeln gibt, die ich verstehen kann, damit ich dann verstehen kann, warum bestimmte Twists funktionieren. Der erste große Twist ist ja einer, den gibt's auch in vielen anderen Filmen. Ich finde den richtig geil, also ich mag diese Art total. Aber später, die Auflösung ist dann halt so ein bisschen irgendwas. Ja, es war die Liebe, es war Raum und Zeit. Ja. Und da, ich bin dann raus, andere können darüber hinwegsehen. Genau, aber ich denke mir dann so, hättet ihr das noch ein bisschen besser zusammengebracht, wäre es wahrscheinlich für mich einfach persönlich cooler gewesen. Mhm.
Ja. Es ist ja, du sagst irgendwie magischer Realismus, also ein Kritiker hat gesagt, das ist ein Fantasy-Film, aber ein Fantasy-Film, der halt in Emotionen verankert ist. Und vielleicht ist es das auch, worauf ich mich nicht so ganz einlassen konnte oder was sich mir nicht so richtig erschlossen hat. Denn ganz ehrlich, wenn man so einen klassischen Fantasy-Film guckt und auf einmal heißt es ja, dieser eine magische Pfeil, den kannst du abschießen und dann ist der Böse irgendwie erledigt, dann ist es ja auch blöd, aber auf so einer emotionalen Ebene finde ich das dann nochmal blöder. Und dann aber in dieser einen Stunde, da können sie dann sich treffen und dann aber auch wieder, da haben sie es vergessen, aber dann doch wieder nicht und dann treffen sie sich nochmal. Das ist für mich alles so, da bin ich dann völlig raus. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der westliche Blickwinkel oder meiner zumindest, mein persönlicher, diese Suche nach der Logik. Also interne Logik meine ich da, also wohlgemerkt, ne? Ja, also, dass Leute Körper nicht tauschen können, das ist mir auch klar, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie das können, wie genau funktioniert das, nach welchen Regeln läuft das ab? Und da macht der Film jetzt nicht den besten Job, mir das so zu vermitteln. Wie können sie kommunizieren und wann? Wann nicht? Warum erinnern sie sich aneinander? Dann aber doch wieder nicht? Dann aber doch wieder? Und so, und diese, weiß ich nicht, ich habe dann, so wie du, Christian, das Gefühl, dass dann diese Zeitsprünge und Erzähltricks und diese Kniffe und was auch immer, dass dann alles irgendwie Sinn ergibt, dass das nur dazu benutzt wird, um halt diesen krassesten emotionalen Effekt, den größtmöglichen Effekt zu erzeugen. Und der Effekt an sich ist toll, finde ich. Also mich hat das schon dann auch gegriffen emotional. Aber zu welchem Preis? Ja,
zu welchem Preis der Logik? Können wir den Logos aufgeben für die Emotionen?
Der Film macht es einem aber auch, halt auch echt nicht leicht, irgendwie zu erkennen, in welcher Zeit man sich gerade befindet und wer jetzt gerade in dem Körper drin ist. Also das ist schon maximal verwirrend, wenn man nebenbei mal kurz irgendwie eine Minute aufs Handy geguckt hat, dann verstehst du halt überhaupt nicht mehr, was gerade passiert.
Ja. Ist eine der Stärken des Films, finde ich aber, dass er manchmal mit diesen Momenten spielt und ja auch schon anfängt, als das schon einmal passiert ist. Also man hätte es auch anders aufbauen können. Und ich muss sagen, Malte, du meinst halt, niemand braucht irgendwie Emo-J-Pop, aber das hat mich gefreut, dass der Film an sich ja gar nicht so übertrieben Anime-mäßig, also nicht die ganze Zeit ist, ne? Während sie in der Schule ist und sowas, ist es schon so ein bisschen laid back, wenn man andere Animes mal gesehen hat, wo die Leute sich die ganze Zeit nur anbrüllen. Ja. Und ich finde dann aber geil, dass der Film eröffnet und da kommt einfach ein Intro, wie bei einer Anime-Serie. So und dieses Intro erklärt dir schon die ganze Geschichte. Ich war sehr an James Bond erinnert. Ich liebe das ja auch, dass da so so schemenhaft quasi schon der Film dir gezeigt wird, bevor du den Film siehst. Und da dachte ich mir so, ach cool, guck mal, wir gucken wieder ein Anime irgendwie. Das hat mir da ganz gut gefallen.
Was eine Sache, die ich ganz cool fand in dem Film, ist so dieser Umgang mit also der jetzt mit dem Film gar nicht so viel zu tun hat, glaube ich, aber dieser Umgang mit Tradition quasi. Also, weil ja, das ist ja durchaus so ein Teilthema, dass halt dieses Mädchen da in diesem Dorf aufwächst und eigentlich überhaupt keinen Bock auf diese Mini-Stadt hat, wo irgendwie diese Rituale sind, wo niemand mehr weiß, warum die gemacht werden, aber Großmuttern sagt halt, wir machen das hier halt so, und auch wenn wir nicht mehr wissen, was das, wofür das genau ist, dann bringt es trotzdem was und wir machen es trotzdem und sie kotzt es alles an und so, und gleichzeitig hast du so den Städtejungen, der damit nichts zu tun hat, oder gar, eigentlich fast gar nichts, und dann aber davon sehr fasziniert ist und sowas. Das fand ich ganz interessant, weil das ja durchaus auch dann ein bisschen eine Rolle spielt, also dass er dann davon was lernt im Körper von ihr und das dann irgendwie wieder auf welche Weise auch immer benutzt, damit irgendwas klappt, so. Aber das fand ich einen ganz interessanten Aspekt so insgesamt und auch relativ bezeichnend für unsere Zeit, zumindest wie wir sie hier erleben. Vielleicht ist es in Japan ja im Moment auch so, dass es halt so eine Zeit ist, wo sich junge Menschen fragen, okay, brauchen wir das noch, diese traditionslastigen Sachen oder nicht? Ich bin zwar nicht, stimme zwar nicht unbedingt mit dem Film überein, was er da für eine Aussage dann trifft, wenn er das überhaupt will. Aber ja,
welche Aussage siehst du da drin, was der Film zur Tradition sagt? Wir brauchen sie,
wir
doch.
Wir brauchen
oder?
Die Tradition und die Magie schon. Des vielleicht vergessenen alter Tradition, um große Dinge in der zu tun.
Also der Film sagt zumindest mal, dass man das nicht einfach so auf der leichten Schulter irgendwie abschaffen sollte. Mhm. Irgendwie. Das weiß ich aber auch. Ich bin ja eher Traditionsfeind. Ja. So, aber das fand ich. Also ich fand die Art und Weise, wie dieser Film dieses Thema behandelt, als so neben eingebauter Nebenstory, das fand ich sehr clever und stark, unabhängig jetzt davon, wie ich die Aussage finde.
Ja, und vielleicht auch generell in der Abbildung einfach von Kultur war das schon, ja, auch, hat der Film auch einen gewissen Anspruch. Also ich meine, du kannst ja, weiß ich nicht, einfach nur einen Jungen aus der Stadt und ein Mädchen aus dem Dorf nehmen und das dabei belassen, dann hast du aber halt einen Avril Lavigne-Song und keinen Film, so, und aber der Film geht da über diese Klischees hinaus und es geht da wirklich von, weiß ich nicht, altertümlichen Ritualen, die den Naturgöttern huldigen irgendwie, ja, also ja. Spucke-Sake ist hier mein Stichwort, aber das, ja, bin ich ganz verstanden, bis hin zu, weiß ich nicht, Food-Pics auf Instagram irgendwie posten, ja, und diese ganze Bandbreite, das fand ich schon, das muss man dem Film dann auch zugute halten, dass er, ja, da eben das einfach sich, wie sagt man, sich einfach nicht mit so dummen Sachen zufrieden gibt, sondern wirklich so sehr viel mehr, als er eigentlich müsste für diese Art Film, mhm, noch auf die Leinwand.
Aber wollte der Film denn so ein Statement eventuell wirklich auch machen? Also dieses, guckt mal, das gibt's auch noch unserer Zeit.
Ich kann
kein
Japanisch, ich habe kein Wort verstanden.
Ja, das eben, deswegen, ich dachte, aber ihr hattet doch alle mal Japanisch, deswegen dachte ich, ihr könntet mir da weiterhelfen.
Ich habe nur Ohio Gazaimas und Watashi wa verstanden. Okay. Hm.
Weil das kann natürlich schon gut
das
sein.
Das ist aber auch generell mein Problem mit diesem Film, weil ich nicht ganz checke, wofür, also ob es überhaupt noch eine größere,
ja,
Aussage
eben
gibt. Natürlich einerseits zu dieser Kultur- und Traditionsfrage, andererseits zu der Frage nach vielleicht Schicksal oder Verbundenheit durch Zeit, ja, oder was auch immer. War da, also soll ich jetzt an Schicksal glauben oder nicht? Soll ich meine Vergangenheit bewältigen oder mich an ihr festhalten? Soll ich traditionsreich sein oder soll ich auf Instagram? Das ist mir persönlich verschossen geblieben, was auf dieser Subtextebene irgendwie hier passiert.
Also du solltest auf jeden Fall mal, auf jeden Fall mal zu Instagram gehen. Also weil ich brauche deine Likes. Das ja? jetzt mal unabhängig davon.
Ich brauche die Double Tabs.
Tatsächlich, du kannst auch Spucke-Sage trinken, wenn das hilft. Aber das mit Instagram möchte ich schon ans Herz legen. Ja, das ist so ein bisschen auch meine Schwierigkeit, das wollte ich nur noch kurz sagen, Entschuldigung Christian, deswegen bin ich ein bisschen einsilbig, weil ich habe so vom Film selber wenig mitbekommen und häufig versuche ich dann ja irgendwie Redebeiträge zu generieren, dadurch, dass ich mir irgend so einen Subtext einbilde, und hier fällt es mir tatsächlich eben schwer, weil das doch recht diffus ist, was da gezeigt wird und er auch in dem, was er vielleicht damit sagen will, da kann ich kaum Muster erkennen. Deswegen bleibt für mich nur vielleicht dieses, ja, guck mal hier, Kinder, es gibt zwar diese hochtechnologisierte moderne Welt, aber es gibt auch noch eben die Magie des Alten und was weiß ich was. Das gibt's auch und das kann ja auch wichtig sein, aber das ist natürlich auch nur ganz vager Deutungsversuch und keine Ahnung, stimmt vielleicht auch einfach nicht. Keine Ahnung.
Es ist schon eine ziemliche Mischpoke, ne? Ich meine, die können ja, ja, auch über ihre Smartphones dann miteinander kommunizieren.
Ist
das
ja auch
ist
Magie.
Ja dann ein positives Mittel auch der Kommunikation. Ja, also ich habe das Gefühl, es wird einfach viel auch in einen Topf geworfen. Was mich ein bisschen wundert ist, dass der Film dann doch viele Möglichkeiten ungenutzt lässt, habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Also ich meine, die verlieben sich ja ineinander weil sie im jeweils anderen Körper Tage verbracht haben und genau wissen, wie sich das Leben beim anderen anfühlt. Das ist ja eine Erfahrung, die normale Menschen gar nie machen können. Das gibt's ja gar nicht. Also mit seinem Partner, man weiß ja nie, wie sich die Welt wirklich für ihn anfühlt. Man kann nur durch Kommunikation versuchen, das rauszufinden und sich da reinfühlen, aber es geht eigentlich nicht. Und ich finde, damit macht der Film eigentlich wenig. Eigentlich passiert's ja nur so, dass sie irgendwann so ein bisschen neidisch ist auf diese Kellnerin, mit der sie ihm dann aber ein Date verschafft hat. Und das bleibt so ein bisschen ungenutzt, finde ich eigentlich. Und diese ganze Gender-Sache...
Man muss natürlich aber auch...
Hätte man vielleicht auch mehr draus machen können. Ich finde aber, dass es schon ein bisschen cool auch ist manchmal, wie sie sich dann halt in seinem Leben verhält. Ich habe nur das Gefühl, dass die beiden nicht das gleiche Gewicht haben. Also irgendwie findet man sie so ein bisschen interessanter, aber er hat dann sehr viel Raum im Film eigentlich, obwohl er ein bisschen blass bleibt so als Charakter.
Man muss natürlich sagen, dass wenn man den Körper tauscht mit jemandem, dass man natürlich die Welt aber auch nicht so erfährt wie derjenige, weil ich ja mit meinem Bewusstsein nur in einem anderen Körper bin. Insofern die Bewertung des anderen ja gar nicht vornehmen kann. Insofern...
Aber wie die Umwelt auf ihn reagiert.
Das, genau, das kann man...
So richtig, wie bei Manche mögen es heiß, den ich jetzt nochmal gehört, weil wir den...
Ja, der beschäftigt sich mit der Thematik haben, natürlich darum, ne? Wesentlich reifer. Das muss man natürlich sagen.
Nee, aber ich... Genau weil es so dann doch zum Ende hin so konfus wird und so unübersichtlich, da kam bei mir halt irgendwer der Punkt, der Punkt, wo ich halt wirklich dachte, okay... Was ist, wenn dieser ganze Film tatsächlich nur eine Metapher dafür ist, wie abgefuckt, verwirrend die Welt ist, wenn man in der Pubertät ist und sich zum ersten Mal in jemanden verliebt? Ja. Und dann dachte ich mir so, ja, dann ist es zwar clever gemacht, aber dann interessiert es mich noch weniger.
Warum interessiert dich das nicht? Ein Film, der zeigt, wie es ist, wenn man sich in der Pubertät verliebt?
Was?
Warum interessiert dich das nicht?
Ich bin schon aus der Pubertät raus.
Ach so, dich interessieren nur Sachen, die genau Leute treffen, die so alt sind wie du und...
Deswegen gucke ich auch nicht so gerne Superheldenfilme, weil ich bin kein Superheld. Ich weiß nicht, was...
Okay. Ja. 110.000 Rise of Chefkoch-Fans würden vielleicht was anderes sagen. Superheld des schäbigen Essens. Ich möchte euch trotzdem noch fragen, ob ihr nicht ein bisschen mitführen konntet, zum Beispiel mit... ihrer Sehnsucht nach der Großstadt. Klar, das ist naiv, aber ich finde, der Film setzt es eigentlich ganz gut um. Ich finde, man kann sich vor allem in ihren Charakter eigentlich ganz gut reindenken und ich finde auch, dass der Film visuell zwischenzeitlich echt beeindruckend ist, gerade in diesen Zeitraffer-Szenen. Also das habe ich so noch nicht gesehen, dass quasi gezeichnete Zeitraffer-Aufnahmen von Städten, Tagen und Nächten, das fand ich auch ziemlich stark. Mir ist ein bisschen zu hochglanzmäßig, das ist ja heutzutage leider so bei Animes, aber visuell fand ich ihn beeindruckend. Ich fand, dass diese Sehnsucht schon auch ganz gut rüberkommt. Also, dass man schon mit den Charakteren mitfühlen konnte.
Ja. Das fand ich auch. Also, das habe ich auch einmal kurz eingestreut gegen Anfang, dass mich der Film schon emotional auch gegriffen hat zwischendurch. Und auch relativ schnell eigentlich. Also, am Anfang hatte ich so ein bisschen Angst, dass es wirklich die schäbigste Teenager-Komödie wird, wenn man irgendwie, der Film fängt ja mit diesem J-Pop-Song quasi an, dann wacht er irgendwie auf und er greift sich an seine Brüste, weil er im Körper einer Frau ist und ich denke mir, oh Gott, was ist das denn hier los? nee, aber so echt nach 20, 30 Minuten war ich da schon drin und ich fand's auch gut, dass der Film ja durchaus genug Kurven, genug Abzweigungen rausfindet aus eben so einem typischen Rom-Com-Film, der auch nochmal ein paar größere Fässer aufmacht, die emotional ein bisschen stärker beladen sind. Das hat mich schon gegriffen und auch visuell, muss ich dir zustimmen, fand ich es echt top, gerade auch die etwas abstrakteren Szenen dann in der Mitte, die genau, die Montagen, die Zeitraffer-Szenen, die waren schon echt toll gemacht und ja, also das, der Film, ich bin nämlich so negativ eingestellt gegenüber.
Nö, ich auch nicht, das kam jetzt vielleicht ein bisschen so rüber, ich fand es schon insgesamt okay, aber irgendwie brauche ich auf jeden Fall dann ein bisschen mehr, um... Ja, oder ich will dann ein bisschen mehr haben, um mir da noch selber irgendwie besser was draus zu bauen, so was das jetzt alles bedeuten soll. Ja. Und ich muss allerdings auch sagen, dass ich zwischendurch eine halbe Stunde eingeschlafen bin und dann in dem Körper von jemandem war, der einen ganz anderen Film geguckt hat. Deswegen weiß ich nicht genau.
Was war der andere Film?
Das war der neue Fast and the Furious.
Ach so, okay. Ach, der ist ja noch gar nicht raus. Ach so,
ja, in der Zukunft.
Kommt wieder die Zeitebene. Da kommt wieder die Zeitebene raus. Ja, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Das übersetzt sich bei mir zu 7 von 10 Punkten, die ich diesem Film geben will. Ich bin eigentlich ja, ich sage immer, ein Fan von guten Animes. Also ich hasse fast alle, die es gibt, aber es gibt ein paar, die liebe ich wirklich. Und ich bin immer froh, wenn ich neue sehen kann. ich hätte gedacht, dass der noch eine andere Ebene hat. Und wenn man so ein bisschen analytisch rangeht, dann merkt man halt, es gibt diese relativ einfühlsamen Szenen am Anfang, wo sie eben diese Erfahrungen machen und sich verlieben. Dann gibt's auf einmal Twist, dann muss etwas Neues gelöst werden, das durch den Twist rauskommt und dann am Ende explodiert einfach alles und dann gibt's noch am Ende so 5 Minuten, in denen man so ein bisschen heulen muss. Das ist halt so ein bisschen Formulage und deswegen ist er ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die ich hatte.
Ja, ich gebe 6,5 von 10.
Bei mir auch 7. Ich fand gerade am Ende hat der Film dann wirklich den Schlusspunkt ein paar Mal verpasst irgendwie. Ich habe das Gefühl, das zieht sich dann ordentlich. Wir haben es ja schon gesagt, ich wusste dann auch nicht ganz genau, was ich damit jetzt anfangen soll, was jetzt der große Clou ist oder die Erkenntnis. Aber hat eben emotional gegriffen. Das war, und vielleicht war das auch der springende Punkt, einfach eine rührende Liebesgeschichte zu erzählen. Das hat er gemacht. 7 von 10.
Ja, von mir gibt es 6,5 von 10. Es war schon angenehm kitschiger Emo-Anime stellenweise zu großen Teilen und das hat schon Spaß, schon kann man schon gut machen, also ihr habt das ja auch angesprochen, das ist schon irgendwie ein emotionaler Film, der einen auch so ein bisschen mitnehmen kann, wenn man will, wenn man nicht komplett mit seiner Jugend abgeschlossen hat oder sie verdrängt vielleicht.
So wie Horst.
Das ist schon, das war überhaupt nicht blöd. Es ist schon interessant zu sehen, wirklich, dass, weil ich meine, stellenweise kann man sagen, das könnte auch ein Til Schweiger-Film sein als Anime, nur am Ende rasten alle völlig aus, am Ende kommt das flammende Krümelmonster. Das ist schon ganz interessant, dass man so Filme macht. Ich weiß nicht, wie ich dazu stehe, aber irgendwie wird es gemacht und es ist auch irgendwie einfach interessant und auch eigentlich cool, dann mal was anderes sich da irgendwie mal anders stimulieren zu lassen. Ja, also kann man sich schon mal angucken.
Da kann ich ja noch anmerken, dass ich J.J. Abrams natürlich schon die Rechte für das Live-Remake gesichert habe.
Ja.
Da können wir uns dann nächstes Jahr
drauf freuen. Dank.
Sowas wird nie gut, ne? Sowas wird niemals gut. Außer, gut, Mad Max war auch ein Reboot, ne? Aber er hat selber gemacht. Aber sonst, es gibt es nie. Wir machen jetzt ein Anime, wir machen nochmal Oldboy Total Recall. Es ist immer scheiße, es ist immer kacke. Ja. Aber wenn auch ihr da draußen euch, wie Max gesagt hat, auch mal anders stimulieren lassen wollt, dann könnt ihr natürlich weiter diesen Podcast hören oder abonnieren und uns auch Geld spenden, das fließt zum Beispiel in eine neue Website, mehr Sticker, Jutebeutel, die wir dann wieder an euch schenken, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Das ist ein ewiger Kreislauf des Lebens und der Liebe und ihr könnt ein Teil davon sein, wenn ihr uns unterstützt. Auf Patreon geht das, patreon.com/derpencast oder auf steadyhq.com/pencast. Steady ist eine deutsche Seite, da geht's auch per Lastschrift. Die Links dazu, die findet ihr auch unten in den Podcast-Notes. Einfach mit einem dicken Daumen könnt ihr da drauf touchen. Dann geht das ganz leicht. Und ich möchte ganz kurz mit euch, vielleicht, wenn wir nur über einen Film pro Cast reden, kann man mal so wie so ein Off-Duty antesten, ob sich das Thema für einen Off-Duty eignen würde. Und zwar, werdet ihr gerne mal im Körper einer Frau?
Naja, Max, nur einmal
alle 3 Jahre. Alle 3 Jahre. Bin alle. den dachte ich auch, ja. Wollte es nicht sagen. danke. Sorry, ich bin froh, dass du es gemacht hast. Nee, ich habe das falsch verstanden. Ich bin alle 3 Jahre im Körper einer Frau. Tatsächlich. Was ich geil finden würde, wenn jemand anders meine Arbeit macht. Einfach mal für so.
Das ist ein interessanter Aspekt.
Also stellt euch das mal vor. Das ist doch mal was. Also, das
ist doch... Man wacht auf und es ist wieder ein Tag Arbeit geschafft. Ja. Gestern war irgendwer anders auf Arbeit, hat alles mega verkackt. Ja. Aber was
irgendwer geht
dann
für dich zur Arbeit und kann dann mit dir auch irgendwie Kontakt aufnehmen und so, hey, lass uns doch mal treffen. Und du so, mach mal.
Aber das ist auf jeden Fall das ist die bessere und revolutionärere Art und Weise, darüber nachzudenken. Nicht, ich will was Neues erfahren, sondern wenn ich keinen Bock mehr habe, check ich aus. So, zack, dann, so morgen wieder.
Aber wir haben jetzt natürlich Christians Frage ein bisschen entweiht.
Ja, aber darum
geht's. Naja, nee, natürlich. Ist doch interessant. Also, keine Ahnung.
Also. Das war so ein bisschen der Diskussionskiller auf jeden Fall. Ja. Ich würde das durchaus schon mal machen wollen, glaube ich. Das fand ich ja auch im Film, muss ich ja auch nochmal als Kritikpunkt anmerken, dass er natürlich mit dem weiblichen Körper spielt, sie aber nicht, zumindest
einmal
nicht.
Den Schniedel wutzig an, ne? Aber das war's.
Ja, aber nur gucken. Und er fasst ja auch an. Und das ist ja, das finde ich schon, das würden auf jeden Fall beide und oder alle Geschlechter auf jeden Fall machen, wenn sie mal
Alter,
in einem anderen
Bevor
Körper werden.
Bevor ich mich fragen würde, was los ist, würde ich erstmal rumfummeln.
Wollte ich gerade sagen. Also davor muss man nicht.
Also ich glaube ganz ehrlich, wenn ich einen Tag im Körper einer Frau wäre oder eben eine Frau wäre und dann irgendwie an mir rumspielen würde, würde ich mich danach, wenn ich wieder Mann sein müsste, töten, weil ich glaube, dass das alles viel geiler ist für Frauen eigentlich. So, also Sex etc. Ohne Scheiß, ich glaube, da geht potenziell mehr. Ja, und dann geht's wieder zurück in die alte Wurstsemmel.
Privilegierte Männerhaut.
Ich würde sagen, das Thema eignet sich auf jeden Fall für einen Off-Duty.
Ja, ich habe mich jetzt blamiert und ihr sagt nichts mehr.
Habt ihr noch was?
Max hat sich ganz schön blamiert. Jetzt bist du wieder
ja. Okay, alles klar. Dann kommen wir jetzt zur Abschlussrunde.
Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast.
Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob? Wir haben viel über Movies getalkt. Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Ich habe einen Gaming-Monitor gekauft.
Wow.
Für 200 Euro. Es gibt ja ganz große Bildschirme schon. Ich bin mit 200 Euro in den Mediamarkt gegangen, habe einen großen Monitor, bin dann damit in der S-Bahn mit so einem riesigen Paket hier hin. Es ist wunderschön. Ich habe jetzt meinen Laptop dran angeschlossen und ein paar Sachen gezockt. Ich habe ja diesen neuen Gaming-Podcast Rush mit Giga Games. Das ist so meine Ausrede, warum ich jetzt zocken darf, aber eigentlich ist es gut. Ich habe Super Hot gespielt, ein bisschen auch mit Horst zusammen. Das ist ein Ego-Shooter, in dem die Zeit nur abläuft, wenn man sich selbst bewegt. Also ist quasi so eine ewige Max Payne-mäßige Bullet-Time. Macht super Bock, ist leider nicht so, nicht lang genug, nicht ausgeklügelt genug, finde ich. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial für einen zweiten Teil. Dann habe ich mir vom Arbeitskollegen Destiny 2 ausgeliehen. Das ist dieser Online-Shooter, den die Leute irgendwie 100 Stunden am Stück spielen und hab nach 2 Stunden das weggeschmissen und das neue Doom reingemacht, oder das alte Doom, das halt 1000 Mal geiler ist. Weil da ist mir aufgefallen, das ist so eine Art von Games, die mich überhaupt nicht kicken. Das ist auch so wie Diablo, das habe ich zwar auch schon mal gespielt, das sind diese Ewig-Games, wo du immer so ewig irgendwo draufklickst und Loot sammeln und eine neue Rüstung anlegen und immer weiter und immer weiter und irgendwann so nach 30 Stunden wachst du auf und fragst dich irgendwie, wer bin ich? Was mache ich hier? Was soll das? Das auf jeden Fall auf der Gaming-Seite. Und dann habe ich geguckt, man kann sich das auf YouTube anschauen, irgendwer hat das illegal hochgeladen. Es ist, also ich weiß nicht, wie man dieses Show-Konzept so verkacken kann. Harald Schmidt und Gregor Gysi, der große Jahresrückblick 2017.
Wurde mir auch schon mehrfach angeboten.
Und zwar, diese beiden, eigentlich ja beides Idole von mir, sitzen in so einer Halle und machen den großen NTV-Jahresrückblick. Und immer wenn sie das, also es ist quasi so, dass aus dem Off dann die Regie entscheidet oder nach ein paar Minuten, dass jetzt das Thema gewechselt werden soll. Und dann kommt halt so ein Einspieler mit Will und Kate oder so, in dem so ein, wie diese TV-Total-Stimme, so einer nochmal so lustig erzählt, was im letzten Jahr passiert ist. Und man denkt sich so, ey, ihr habt schon Harald Schmidt und Gregor Gysi, lasst doch einfach die beiden eine Stunde reden, egal über was.
Ja.
Aber zerschießt denen erstmal nicht so das Konzept. Und dann ist natürlich auch so, dass man einfach merkt, Harald Schmidt ist einfach sehr schlau und auch politisch gebildet, aber er ist nicht politisch. Und Gregor Gysi versucht natürlich immer so eine politische Message da noch mit reinzubringen. Ja. Und eigentlich in jeder Antwort, die sind gut, die Sachen, die er sagt, aber eigentlich ist es immer so ein bisschen Wahlkampf für die Linke. Er kann da nicht so richtig raus. Also egal, worum es geht, er endet dann immer auf einer Forderung, die eigentlich die neue Bundesregierung eigentlich mal umsetzen müsste. Und man merkt so ein bisschen, dass Harald Schmidt damit nicht so gut kann. Beide sehen aus, als würden sie massiv schwitzen, weil die Beleuchtung total scheiße ist. Dieses, also wo, ist wie so ein Vorzimmer von so einem Hotel, also sieht ganz unangenehm aus. Die müssen ja eigentlich relativ viel Honorar nehmen, die beiden wahrscheinlich. Also ganz komisches, gescheitertes TV-Experiment. Harald Schmidt und Gregor Gysi, der Jahresrückblick.
Deine 2017. Empfehlung. Sehr gut.
Mhm. Genau.
Ich gucke auch in letzter Zeit mehr so Late-Night-Shows, amerikanische natürlich, Amerika-Malte, wo auch Politiker teilweise mal eingeladen werden. Und die kommen echt alle nie aus dem Wahlkampfmodus raus. Ich habe noch keinen Politiker gesehen, der nicht bei jedem Ende seines Redebeitrags auf so einem Fistpump-Satz einfach so endet, wo dann so das Publikum jetzt auf jeden Fall applaudieren soll. Eigentlich finde ich das schade. Irgendwie habe ich das Gefühl, mit Politikern kann man sich nicht so richtig wie mit echten Menschen unterhalten, zumindest nicht im Fernsehen. Mein Highlight, ich habe neue Musik am Start und wie ich ja neue Musik finde, ist immer am Jahresende, also so im Dezember oder Anfang Januar, lese ich mir dann so die Top-Listen des Jahres durch und höre mir die Top 20 mal an und suche mir dann das eine Album raus, das mir gefällt. Dieses Jahr Es ist die Band, die heißt Always, schreibt sich aber mit zwei Vs statt einem W, was ich sehr clever finde, weil man sie natürlich besser auf Google clever, findet. Ja. Das Album heißt Anti-Socialites, das ist so verträumter Pop-Rock, Punk, wie auch immer man das nennen möchte, mit einer bezaubernden Frauenstimme. Die Band ist der Hammer, die Lieder sind geil. Anti-Socialites von Always, mein Highlight.
Weißt du, welche Band ich dir empfehlen kann? Hör doch mal die Band Malevolence. So eine britische Band. Ich glaube, mit Carsten habe ich noch gar nicht drüber geredet.
Oder Sol, warst du schon mal auf, von Solstad hier eigentlich?
Ja, diese isländische, dänische Sängerin, meine ich. Ja. So Black Metal.
Mit Mirko. Ja,
singt aber Mirko heißt sie.
Ja, Mirko.
Ja. Ich habe auch, das ist ja kein wirkliches Highlight. Ich habe in irgendeiner Folge von Fest und Flauschig hat Olli Schulz irgendwann nochmal gesagt, da hat irgendwie, die machen ja, empfehlen da ja auch immer Songs und irgendwie hat wieder den Namen Stoppock fallen lassen. Stefan Stoppock ist ein deutscher Sänger, Bluesgitarrist und der macht schon, glaube ich, seit. Aber der hat schon Haare auf den Zähnen, ne? Sag ich mal so, wie das ist, ne? Also der hat seit gefühlt 70 Jahren Musik. Und dann fiel mir ein, ich habe als ich tatsächlich so 5-6 Jahre alt war, von dem mal ein Album zugesteckt bekommen. Und das war, und das Album kam 95 raus, heißt Happy End im La La Land. Und der macht irgendwie ziemlich gerade Mucke. Und ich versuche ja gerade, mich so ein bisschen mal so in deutsche Musik reinzuhören. So, also stellenweise, dann muss ich mich immer wieder erholen, weil ich mich wundere, weshalb es so unerträglich ist, deutsche Musik zu hören und deutsche Texte. Irgendwie ist das ganz schwierig, finde ich. Aber damit geht's. Also Stefan Stoppock oder einfach nur Stoppock war für mich eine coole Wiederentdeckung einfach und habe das Album ein bisschen gepumpt und hat auch Spaß gemacht. Ist aber kein richtiges Highlight. Ist einfach, ich erzähle einfach mal so, was los ist, ne?
Ich finde, ein Album von 95 kann man durchaus schon mal als Highlight anbringen.
Ich denke auch. Ne?
Und das meine ich ganz unironisch. Ja. Also, es kam ja seitdem nichts mehr. Ja, mein Highlight ist, ich würde lügen, ist natürlich, wir hatten unsere erste Live-Show mit Worst of Chefkoch. Wir waren am 16. Januar in Düsseldorf und sind da vor 300 Leuten aufgetreten und haben da unsere dummen Texte vorgelesen und es kam sehr gut an und es war ein wunderschöner Abend. Es war vor allen Dingen herrlich, weil wir halt es war ein Dienstag und wir sind mittags hier losgefahren in Freiburg, dann nach Düsseldorf, dann kamen wir da an, erstmal ins Hotel, in die Badewanne, ein bisschen planschen.
Ja, erstmal ankommen, ne?
Und dann erstmal ankommen, ist klar, ne? Und dann halt dahin und da halt voll so irgendwie mit so Backstage und Kühlschrank mit Getränken drin und alles so wunderbar. So, man ist der Künstler, man darf machen, was man will. Alle 20 Minuten fragt einer, ob alles in Ordnung ist oder ob sie noch was tun können. War ganz wunderbar. Und dann halt, dann da halt die Show gemacht, lief gut, dann ein bisschen getrunken, ins Hotel gepennt, mit dem Zug zurück und auf Arbeit. Wieder gegangen. Geil. Und halt original 24 Stunden später, nachdem du da vor 300 Leuten auf der Bühne standst, stehst du halt wieder in der Küche an der Spüle so, und bist halt allen Scheiße. Wieder scheißegal. Das war irgendwie ganz geil, so als Erlebnis. Ja. Aber ja, es wird auf jeden Fall, wir haben ein paar andere Anfragen jetzt noch gekriegt aus anderen Städten und so, werden unter Umständen auch nach Berlin und Braunschweig wahrscheinlich mal kommen. Und ich hoffe natürlich, dass wir das ein bisschen mehr machen können, weil es geiler ist als so prekär beschäftigt in der Gastro zu jobben, auf jeden Fall.
Okay.
So viel kann ich schon mal verraten.
Nochmal zum Verständnis meinerseits, wie viel Prozent der Show war jetzt tatsächlich bezogen auf Essen und auf Worst of Chefkoch und wie viel waren einfach eigene Texte, die ihr geschrieben habt, die nichts mit der Seite zu tun haben?
So 50-50 ungefähr.
Und das ist aber beides gleich gut angekommen?
Ja.
Okay.
Schon.
Also ich meine, nicht, dass ich dir irgendwas madig reden will, aber ich hätte halt vermutet, dass das Worst of Chefkoch-Publikum und, sage ich mal, dein typisches Poetry-Slam-Publikum oder was auch immer oder Studentenpublikum nicht unbedingt dieselben Sachen geil finden. Und das hört sich schon so an, als wäre... Weißt du, was ich meine? Also deswegen freut mich das, also finde ich das gut zu hören, dass die Show so geil war.
Ne, wir waren auch ein bisschen skeptisch so halt. Also wir haben das ja vorher nicht gemacht. So.
Ja.
Mhm. Aber ich meine, so ein bisschen, also das Ding ist ja, dass so Worst of Chefkoch, ich bilde mir immer ein, dass wir halt so zwei Fanlager haben. Und zwar halt eins, das halt die Texte liest und die auch wirklich witzig findet und uns deswegen gut findet. Mhm. Und dann gibt's halt viele Leute, die halt einfach die widerlichen Essen halt alleine witzig finden und sich die Texte wahrscheinlich gar nicht durchlesen.
Ja.
Die sind ja aber dann logischerweise nicht bei so einem Event. Ja,
in dem Lager bin ich.
Ja, na gut, dann geht er hin, der Gästelistenplatz.
Mist, ich wollte dich unbedingt mal live sehen. Ich esse übrigens Pizza nebenbei.
Oh, ja, ich bin auch
nicht für Worst of Chefkoch qualifiziert.
Ja, isst du das oder dein Mikrofon?
Nee, aber es... Nee, es war auf jeden Fall sehr schön und ich ja. freue mich drauf, da es ja, cool nice. Zu machen.
Da fällt mir ein, wir sollten mal wieder einen Livecast machen.
Ja.
Mhm. Na, 200, ne?
Nächste Woche, ne?
Ja. Ja, jetzt kommt die Abmoderation. Ich habe eine Sache vergessen, die will ich noch kurz sagen. Heute, nee, wir nehmen natürlich vorher auf, am Donnerstag ist die erste Folge von Mission Energiewende erschienen. Das ist ein neuer Podcast, den ich mache. Den habe ich heute den ganzen Tag für gecrunched.
Wie viele willst du denn noch machen?
Um den nur noch rauszuhauen. Das ist ein quasi neues Projekt, was wir bei Detektor FM haben, in Kooperation mit dem WWF und Lichtblick, diesem Stromanbieter. Und es geht quasi um die Folgen des Klimawandels in Deutschland und wir reisen da auch richtig durchs Land. Also wir fahren irgendwie, gucken, ob die Deiche noch halten, wie es mit dem Permafrost in den Alpen ist, ob man in Franken noch Skifahren kann, wenn kein Schnee mehr fällt und so weiter. Das sind alles Themen. Die erste Folge ist ein bisschen so eine Einführung, wie ist der Klimawandel, wie ist die Situation in Deutschland, glauben die Deutschen eigentlich an den Klimawandel und so weiter. Jetzt, wo ja in den Sondierungen da die Klimaziele gekippt wurden, kann man sich anhören bei Detektor FM oder abonnieren. Wollte ich noch kurz erwähnen. Das war's für diese Woche mit dem Pankers. Wir hören uns dann wieder im Pankers of Duty am Donnerstag, dann mit dem Thema, was sind ihre Stärken? Und nächsten Sonntag sprechen wir dann über Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, der ja schon ein ziemlicher Hype-Film ist, kann man sagen. Bis dahin findet ihr uns auf Twitter @derPankast, auf facebook.com/derPankast und ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, derPankast@gmail.com ist die Adresse. Dahin gerne Lob, Kritik, eure Meinung zu dem angesprochenen Film, Your Name zum Beispiel. Und die besten Mails, die lesen wir dann irgendwann auch vor. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Ciao.